Was darf sein? Ein Podcast-Format von und mit Tim Schulz-Eppers. Tim Schulz, hä? Richtig. Hör rein und lern Timmy kennen. Und noch dazu Menschen aus Politik, Wirtschaft und dem Promi-Biss. Was darf sein?
Herzlich willkommen zu Was darf sein? Feelings müssen rein. Folge Nummer 3. Heutiger Gast Jessica Wahl. Jessica ist eine sehr gute Freundin von mir, aber nicht aus diesem Grund sprechen wir miteinander, sondern weil Jessica im letzten Jahr in das Familienunternehmen Wahldruck eingestiegen ist. Nein, das ist keine Werbung, etc., sondern es geht einfach darum, zu erfahren, wie es ist, auch als Frau in ein Familienunternehmen einzusteigen, das ja schon noch eher von Männern dominiert wird. Welche Impulse Jessica mitbringt, welche Herausforderungen das Ganze innehat, denn es ist ja nicht der leichteste Zeitpunkt, ein Familienunternehmen Stück für Stück mit zu übernehmen, wenn wir gerade in Corona-Zeiten leben. Darum geht es. Es geht aber auch, kleiner Spoiler vorab, um eine Absage für einen Podcast, die ich live im Gespräch mit Jessica ausführlich thematisiere. Es geht um Bands, die wir gehört haben. Es geht um Jessicas Struktur. Organisiert sie sich? Wie organisiert sie sich? Wir reden über Selbstoptimierung, was sie davon hält und über so vieles mehr. Lasst euch überraschen. Ich finde das Gespräch echt schön, da es auch um Themen geht, über die ich, von denen ich gar keine Ahnung habe oder auch hatte, und den Einblick in so ein Familienunternehmen, natürlich ist es eines von vielen, auch sehr spannend finde. Lehnt euch zurück, holt euch was zu trinken, holt euch was zu snacken und genießt diese knappe Stunde mit Jessica Wahl. Das mit dem gemeinsamen Klatschen klappt nie, aber hallo und herzlich willkommen zu Was darf sein? Feelings müssen rein. Heute mit meiner lieben Freundin und, doch man kann sagen, Boss-Bitch Jessica Wahl. Und wir hatten gerade, man muss dazu sagen, es ist 10.32 Uhr jetzt, wir wollten eigentlich um 10 Uhr anfangen, hat sich jetzt etwas verzögert und ist nicht ganz ohne Verletzung geblieben, aber das macht ja auch nichts. Was tut man nicht alles für guten Content? Hallo Jessica!
Hallo Tim! Ich freue mich.
Wir reden ja sonst immer so, also eigentlich immer nur so WhatsApp und tauschen uns da aus, und heute doch in der Tat mal hier live zur dritten Folge. Jessica, wir kennen uns ja schon lange und ich fange schon wieder an, so laberlauchmäßig hier einfach alleine zu sprechen seit ungefähr einer Minute. Erzähl doch mal, wer du bist und was du so machst.
Also mein Name ist Jessica Wahl und ich bin 29 Jahre alt. Aktuell bin ich jetzt ins Familienunternehmen zurückgekehrt, in der Druckerei, ein mittelständisches, familiengeführtes Unternehmen mit 125-jähriger Geschichte. Und vorher war ich in einem größeren Medienkonzern tätig und habe das Marketing geleitet, circa 7 Jahre lang. Und über unser gemeinsames Hobby bei den Wirtschaftsjunioren haben wir uns dann auch kennengelernt im Norden.
Absolut. Und wir haben uns ja auf einer Konferenz kennengelernt. Und ich möchte kurz betonen, der Pulli, der uns dazu damals veranlasst hast, miteinander zu sprechen, den habe ich auch heute an.
Oh, da war eine Brezel drauf.
Ja, genau. Und da ist auch heute die Brezel drauf. Und du hast, glaube ich, gedacht damals, ey, so als
Der kommt Frau aus dem Süden, dachte ich.
Ja. Der kommt aus dem Süden. Aber Pustekuchen, Das war einfach alles ein großer Fake. Denn ich komme aus dem Norden und hatte einfach nur den Pulli von der Bits and Pretzels an, dieser Konferenz. Aber seitdem, ja, kann man schon fast sagen, ja, quasi ein Stück weit unzertrennlich. Und du bist jetzt im Süden, ich bin immer noch im Norden und wir halten immer noch Kontakt. So, aber es soll ja heute im Schwerpunkt nicht um die Freundschaft gehen, die uns beide schon begleitet, sondern es soll ja auch um Business gehen. Und konkret so, du hast es schon gesagt, Stichwort Familienunternehmen. Und du warst ja vorher, glaube ich, bei einer Firma irgendwie bei Dithmarschen oder irgendwo da bei Kiel und bist dann zurück ins Süden gegangen. So, was hat dich denn genau veranlasst? Du hast gesagt, du kommst aus einem Familienunternehmen. Was war denn der Grund zu sagen, oder gab es überhaupt einen gewissen Grund zu sagen, ich gehe jetzt zurück und gebe im eigenen Unternehmen mit Gas?
Da haben wir ja eine leichte Frage zum Einstieg. Das ist, glaube ich, die schwierigste Frage, die man einem Unternehmensnachfolge überhaupt stellen kann. Aber gut, ich meine, dazu muss ich, glaube ich, noch ein bisschen ausholen. Also ich bin ja, wie gesagt, in Baden-Württemberg geboren und aufgewachsen und auch zur Schule gegangen und habe hier auch studiert, nämlich in Stuttgart an der Hochschule der Medien. Und zwar Wirtschaftsingenieurwesen mit Fachrichtung Druck. Also meine Mutter ist hier Geschäftsführerin mit meinem Großonkel zusammen. Und die sind auch beide Inhaber des Unternehmens. Und natürlich bin ich hier ein Stück weit auch im Unternehmen mit aufgewachsen. Oder zumindest mit dem Bewusstsein, dass man sozusagen im Zusammenhang eines Familienunternehmens groß wird. Naja, dann habe ich versucht, mich ein bisschen abzunabeln und bin nach Stuttgart zum Studieren gegangen. Aber Stuttgart ist ungefähr eine Stunde entfernt von Aalen, von dem Ort, in dem ich jetzt lebe und arbeite. Und irgendwie war mir das alles zu nah und zu eng. Und dann habe ich entschieden, ich muss mich ein bisschen freischwimmen, um auch zu gucken, was ich überhaupt machen möchte. Und außerdem fängt man in dem Alter ja auch erst an, überhaupt rauszufinden, wo bin ich überhaupt gut, was möchte ich denn machen, kann ich das überhaupt, was ich mir vorstelle, später zu machen. Und so hat es mich dann in den Norden verschlagen. Und da war ich Anfang 20 und habe mir gedacht, nun, dann ziehe ich da halt irgendwie 760 Kilometer weg von zu Hause. Mal gucken, wo es einen hintreibt und für wie lang. Und schlussendlich war es dann so, dass ich tatsächlich viele Jahre dann da oben zwischen Nord-Ostsee und Hamburg gelebt habe und gearbeitet habe. Und natürlich mit dem fortschreitenden Alter und mit den Erfahrungen, die man so sammelt, wird man auch immer wieder damit konfrontiert, dass man irgendwann eine Entscheidung zu treffen hat. Und zwar die Entscheidung, ob man sich vorstellen kann, schlussendlich die Unternehmensnachfolge anzutreten. Und ich muss sagen, das war bei mir definitiv ein Prozess. Also ich habe, glaube ich, viele Jahre lang das Thema einfach, ich sag mal, zur Seite gelegt. Also verdrängt jetzt nicht, weil im Grunde genommen wird man ja auch ständig damit konfrontiert, aber auf jeden Fall zur Seite gelegt und das einfach auch nicht so richtig thematisiert und erstmal mich darum gekümmert, das ist auch wahnsinnig anstrengend, wenn man erwachsen wird und anfängt zu arbeiten und sich selber besser kennenlernt und herausfindet, was man so machen möchte und in dem Prozess dann auch noch zu entscheiden, wie die berufliche Zukunft aussieht. Naja, und dann irgendwann kam halt der Punkt, an dem meine Mutter mich dann auch, ich sag jetzt mal, konkreter oder konsequenter das Gespräch gesucht hat, weil sie in diesem Jahr halt auch 60 Jahre alt geworden ist. Und dann ging dann Prozess los. Erstmal ein interner Prozess, also bei mir selber, dann im Zusammenhang mit meiner Familie. Und schlussendlich habe ich mich dann auf der einen Seite schweren Herzens, weil ich ja im Norden ja auch meinen Lebensmittelpunkt hatte und da ja auch beruflich gefestigt war, aber auf der anderen Seite natürlich auch mit offenen Herzens und mit dem Bewusstsein, dass da eine große Chance auch vor einem liegt, dann die Entscheidung getroffen, schlussendlich wieder hier in den Süden zurückzuziehen und mich der Herausforderung, Familienunternehmen zu stellen.
Ja, ist wirklich in der Tat spannend, auch gerade so den Prozess so ein bisschen mitzubekommen. Als du dann in den Süden gegangen bist, wie ist das dann, wie läuft es denn generell ab? Also ist denn das Ziel irgendwann, wovon ich jetzt mal ausgehe, dass du deiner Mutter im Endeffekt wahrscheinlich nachfolgst? Ne? Sie geht dann aus dem Unternehmen raus und du folgst eins zu eins nach? Oder wie kann man sich diesen Prozess ungefähr vorstellen?
Ich kenne auch viele andere Familienunternehmer und Nachfolger und Nachfolgerinnen. Und ich muss sagen, ich glaube, so einen richtigen Musterprozess beziehungsweise so einen klassischen Prozess gibt es da nicht. Das handhabt jeder anders. Ich kann ja nur von uns sprechen. Also bei uns ist es so, Es gibt eine geregelte Nachfolge, die auch vertraglich festgehalten ist. Also mit meinem Eintrittstermin wurde auch der Austrittstermin meiner Mutter sozusagen vertraglich festgehalten. Und somit haben wir da...
Oh, wirklich?
Ja, definitiv. Okay. Das war aber auch die Generation vorher schon so, weil...
Okay. Das ist gut, oder?
Eigentlich? Ja, schlussendlich muss man ja der neuen nachfolgenden Generation auch ein bisschen Freiraum schaffen und auch das nötige Vertrauen entgegenbringen, mit einem Netz, einem doppelten Boden und ich sag jetzt mal, mit einer liebevollen Führung schlussendlich dann auch irgendwann in die Rolle reinzuwachsen und dann auch mutig genug sein, auch loszulassen.
Okay, und wenn dann dieser Austrittstermin kommt, rückt dann, du hast ja gesagt, es sind quasi zwei Leute gerade an der Spitze, das heißt, es geht nur deine Mutter raus und du folgst ihr nach? Oder ist es quasi auf beiden Seiten so ein geordneter Übergang zur gleichen Zeit? Wie kann man das?
Nee, also die Kinder von meinem Großonkel sind deutlich jünger als ich und deswegen ist da ist es aktuell noch kein Thema.
Okay, verstehe ich. Gibt es, und dann hast du auch jetzt schon, also du bist jetzt in einem Unternehmen, hast du denn auch schon, also bist du frei in der Gestaltung, die Prozesse zu strukturieren und klappt das ohne große Herausforderungen oder gibt es dann doch mal so Sachen, so Nachfragen von deiner Mutter entsprechend, ob du das wirklich so machen willst? Ich stelle mir es halt schwierig vor, auch so ein Stück weit loszulassen, auch wenn vertraglich Sachen geregelt sind.
Also schlussendlich ist es so, dass wir natürlich auch uns erstmal annähern mussten am Anfang. Also wir sind ja drei im Führungskreis und ich bin auch offiziell Mitglied der Geschäftsführung, habe aber keine, ich sag jetzt mal, vertraglich festgeschriebenen Rechte. Also ich bin weder Prokurist noch Geschäftsführer. Das heißt, das muss schon alles im Team entschieden und im Zweifelsfall im Zwiegespräch dann auch ausgefochten werden. Und grundsätzlich ist es so, ich glaube, es geht halt auch sehr oft ums Aushalten. Also ich muss sozusagen die Erfahrung und die Kultur, die halt jahrelang das Unternehmen geprägt und ja auch erfolgreich gemacht hat, ein Stück weit aushalten. Und ich glaube, meine Gegenüber müssen dann auch die jugendliche Renitenz und die so ein bisschen die neue Energie auch so ein bisschen aushalten, weil da liegen ja halt einfach quasi ungefähr 30 Jahre dazwischen. Und da gibt es schon die ein oder andere Diskussion, wie man an bestimmte Dinge herangeht, wie man kommuniziert, wie man sich die Zukunft vorstellt. Aber ich glaube, dass man da auch als Unternehmensnachfolger mit einer gewissen Demut an die Sache rangehen muss, weil sich die vorherigen Generationen ja auch zu Recht und mit Erfolg verdient gemacht haben.
Ja, verstehe ich. Du hast auch gerade eure Historie angesprochen, über 100 Jahre. Wie ist das denn bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen? Ich will jetzt überhaupt, also das soll jetzt nicht dazu dienen, so ein Klischee zu bedienen, aber ich könnte mir vorstellen, ihr seid ja in der Druckbranche, ich könnte mir vorstellen, dass es viele langjährige Mitarbeiter gibt, gerade die dich vielleicht auch noch, ich weiß nicht, als Kind auch noch kennen irgendwie, dass das für die vielleicht erstmal, ich nenne es mal ungewohnt ist, dich da jetzt in der Führungsrolle zu sehen, oder?
Also es stellt sich halt so eine lustige Mischung ein, weil natürlich gibt es viele langjährige Mitarbeiter, die ich auch schon kenne, seit ich ein Kind war. Aber es gibt natürlich auch, mit denen ich dann schlussendlich auch per Du bin, weil das sich einfach über die Jahre so ergeben hat. Und dann gibt es natürlich auch viele Mitarbeiter, die viel jünger sind und oder in den vergangenen Jahren dazugekommen sind, zu denen ich jetzt keine, ich sag jetzt mal, persönliche Verbindung habe.
Ja.
Also ich muss sagen, ich habe bisher nur positive Erfahrungen gemacht in dem Zusammenhang, hat glaube ich aber auch ein bisschen was damit zu tun, also auch nur meine persönliche Erfahrung und Einschätzung, dass ich halt einfach die letzten 7 Jahre oder fast 10 Jahre inklusive des Studiums halt einfach auch nicht mehr hier gelebt habe und auch nicht greifbar war und auch nicht hier war und die mich somit sozusagen einmal im Jahr bei der Weihnachtsfeier gesehen haben und als Kind kennen, aber alles, was dazwischen passiert ist, ja auch jetzt nicht hautnah mitbekommen haben. Ja. Sodass da schon eine gewisse gesunde Distanz auch entstanden ist, die jetzt natürlich zum Vorteil ist.
Ja, okay, verstehe. Das, wie gesagt, ich glaube, das ist auch das Interessante oder auch so eine Challenge, die man da entsprechend hat. Was machst du denn jetzt also gerade in der operativen bei euch?
Also im operativen Geschäft ist es so, naja, also ich sag mal so, man macht ja einen Plan und überlegt sich, was man sich grundsätzlich vorstellen kann oder welche Themen man so angehen kann, weil ich natürlich schon auch mit einer Idee hierher gekommen bin, aber die aktuelle gesellschaftliche Situation mit Corona.
Erzähl mal die Idee. Erzähl mal die Idee.
Also schlussendlich ist es so, dass, glaube ich, jede nachfolgende Generation, die in ein Unternehmen kommt, welches sich nicht in einem Wachstumsmarkt befindet, also wir befinden uns schon seit vielen Jahren im Verdrängungswettbewerb, sich überlegen muss, wie zukunftsfähig das Geschäftsmodell noch ist. Und aufgrund dessen überlegt man sich dann natürlich gewisse Dinge, die gegebenenfalls auch nicht mehr so richtig viel mit dem Produkt zu tun haben oder das Produkt in einer anderen Art und Form unterstützen können oder die sich so themenmäßig um das Produkt ranken. Und mit solchen, ich sag jetzt mal, Ideen und Einschätzungen kommt man zurück und dann kommt Corona und die Realität.
Ciao, Idee.
Genau, und dann ist natürlich, wie es in einem Familienunternehmen dann auch so ist, die Mitarbeit an der vordersten Front gefragt. Und die vorderste Front war in dem Fall Vertrieb. Weil natürlich durch diese aktuellen Umstände auch Umsatz weggebrochen ist, wie, denke ich, in jeder Druckerei und in vielen Unternehmen, die davon betroffen sind. Naja, und dann habe ich mich mit dem Thema Neukundenakquise beschäftigt und beschäftige ich mich auch weiterhin. Und ich muss sagen, das habe ich auch vorher gemacht. Also ich habe vorher Marketing und Vertriebssteuerung gemacht und mich natürlich auch mit dem Markt und Neukundenakquise und diesem ganzen Prozess beschäftigt. Und für viele ist es so ein ungeliebtes Kind, aber ich muss sagen, ich mache es eigentlich wirklich gern. Und deshalb war es natürlich erstmal viel Arbeit, weil es ist nun mal Fleißarbeit am Anfang, aber auch ein Feld, in dem sich dann auch schnell Erfolge einstellen. Und ja, somit, sag ich mal, bin ich jetzt Neukundenakquise-Vertrieblerin aktuell.
Das heißt, mich lässt deine kryptische Beschreibung der Idee, die du hattest, nicht los. Kannst du da konkreter werden?
Nee, weil so konkret ist die Idee auch nicht.
Ach so, also, okay.
Deshalb.
Okay.
Aber was
kannst
ich auch noch
nach der Aufnahme sagen.
Ja, mache ich. Kann ich jetzt hier nicht so. Aber was ich auch noch mache, ist definitiv mich mit der Organisation und den Prozessen zu beschäftigen. Also und da auch, ich sag jetzt mal, über eine Digitalisierungslösung den Prozess auch durchgehend
auf jeden Fall
zu unterstützen, zu strukturieren.
Ja. Hast du so einen, ich nenne es mal so einen klassischen Arbeitsalltag? Also hast du eine Struktur von morgens aufstehen, kleiner Spoiler, einen Kamillentee trinken und zur Arbeit fahren? Also hast du so eine feste Struktur, die du dir selber machst oder ist das, erzähl mal.
Ja, also ich hätte gerne Struktur, weil ich wäre gerne in meinem privaten Leben sehr strukturierter Mensch. Leider muss ich meine ganze Energie, Strukturen zu schaffen, in die Arbeit stecken und deswegen bin ich im privaten Umfeld nicht so wahnsinnig strukturiert. Vor allem nicht in irgendwelchen Routinen. Also ich versuche auf jeden Fall, zu einer ähnlichen Zeit in den Tag zu starten und dann auch hier anzukommen. Und wir haben morgens auch eine Besprechung, in der wir uns abstimmen, also die Geschäftsleitung. Und alles, was darüber hinauskommt, ist vor allem, wer sich mit Vertrieb beschäftigt, der weiß das sicher, jeden Tag eine neue Überraschung und auch jeden Tag eine neue Herausforderung. Und wenn man dann auf der einen Seite Kunden hat und auf der anderen Seite Mitarbeiter, die irgendwas von einem wollen, dann, naja, dann ist kein Tag wie der andere.
Da geht einem das Herz auf, weil alles genauso läuft, wie man es geplant hat und wie man es möchte.
Genau.
Sehr gut. Wenn du, also du bist dann im Büro oder im Homeoffice, wie machst du denn, also ich finde es halt spannend, denn ich bin ja in der DNA auch so Marketing-Sales-Guy, wie kann ich mir denn deine Art Vertrieb zu machen vorstellen? Welche Kanäle nutzt du, wie gehst du daran, wie pitchst du euer Produkt, damit die möglichst viel drucken bei euch?
Also ich bin der Meinung, dass Vertrieb immer noch mit Menschen funktioniert und dass Menschen auch immer noch von Menschen kaufen. Also wir haben halt ein Produkt, was auf den ersten Blick vielleicht austauschbar ist. Wir kennen sie alle, die Online-Anbieter, bei denen man Drucksachen bestellen kann. Aber wir sitzen da ein bisschen in der Nische und machen vor allem halt Produkte, die eine höhere technische Komplexität haben oder halt in der Abwicklung oder in der Entwicklung komplexer sind. Somit ist der persönliche Kontakt unabdingbar. Und darüber hinaus sitzen wir ja auch noch im schönen Schwabenländle, was bedeutet, und sind auch noch regional unterwegs, was bedeutet, dass auch hier der persönliche Kontakt durchaus wichtig ist. Und was ich mache, ist eigentlich relativ einfach. Ich recherchiere potenzielle Leads und dann nehme ich einen Hörer in die Hand und dann telefoniere ich und versuche mich denjenigen vorzustellen, die am Ende die Entscheidung treffen. Ja.
Ja. Wie sind da deine Erfahrungen in dieser Art Sales zu machen?
Sehr gut, ehrlich gesagt. Also es ist auf jeden Fall eine wahnsinnig mühsame Arbeit und es gibt bessere und schlechtere Tage, aber wenn man das konsequent betreibt, bin ich der Meinung, es ist die beste und effizienteste Art und Weise, in meinem Umfeld Vertrieb zu machen. Neukundenakquise.
Ja. Ja. Nutzt ihr ein CRM?
Ja, natürlich. Also wir haben ein CRM-System und auch ein MIS-System und wir sind da schon relativ weit.
Okay. Ja, cool. Ich hatte gestern oder vorgestern, also man muss dazu sagen, heute ist der 13.01. Ich hatte gestern oder vorgestern hatte ich so ein, ich glaube auf Facebook war das oder LinkedIn. Das war unter einem Post von einem Magazin, wo es auch darum ging, Telefonsales und dass das ja alles doof ist und so. Und ich habe auch darunter geschrieben, da ich da total bei dir bin, dass das Telefonsales schon relevant ist und auch ja einfach wichtig ist und dann darunter einige, ja, aber DSGVO oder wie auch immer die Rechtsprechung heißt und das ist ja eine Grauzone und unseriös etc. Aber ich habe da auch die Erfahrung gemacht, dass klar legen einige auf, aber andere, da funktioniert das einfach. Und ich finde auch, das ist eine total, gerade eine wohlgemerkte B2B-Umfeld, ne?
Ja,
also
ja,
auch
im geschäftlichen
bei euch im B2B-Umfeld, genau. Im B2B-Umfeld eine total legitime Art ist und auch einfach Spaß macht, weil man ist ja irgendwann in so einem Flow und kann richtig einen Call nach dem anderen durchziehen. Das finde ich schon gut. Und wenn dann da die Neukunden sind, dann buchen die gleich oder wie geht das denn weiter? Und wie lange dauert, kannst du ungefähr sagen, wie lange so ein Vertriebszyklus dauert, bis die sagen, Frau Wahl, jawohl, auf geht's.
Also ich stimme dir auch zu dem Punkt, den du gerade nochmal gesagt hast, absolut zu. Ich glaube, dass es in den meisten Fällen einfach nur eine Ausrede ist, weil man natürlich dann eine direkte Reaktion bekommt und wir ja alle geliebt werden wollen und keiner abgelehnt werden möchte und man
absolut.
Das schon wirklich auch gut ertragen muss, wenn man dann, also man hört auf jeden Fall deutlich mehr Neins als Ja's und damit muss man einfach leben und ein Stück weit vielleicht auch die Rolle von der Person trennen. Aber wenn man dann mal an einem Punkt ist, wo man den Richtigen am Apparat hat und dann schlussendlich auch eine Anfrage bekommen hat, dann muss natürlich das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmen, aber dann, wir sind im relativ kurzfristigen Umfeld, Geschäftsumfeld unterwegs im Akzidenzdruck, aber man kann da jetzt auch nicht pauschal irgendwie eine Aussage treffen, aber es kann einen Tag dauern, es kann aber auch ein Jahr dauern. Ja. Es kommt halt drauf an, wie groß auch das Budget ist auf der anderen Seite, beziehungsweise
wie
groß die Anfrage ist. Und kleinere Dinge, die kurzfristig passieren, die gehen in der Regel schnell, und alles, was größer ist, versteht sich von selbst, dauert immer ein bisschen länger. Ja. Oder wird von längerer Hand geplant.
Ja, auf jeden Fall. Was sind denn gerade, natürlich, 13. Januar 2021, wir kommen um diesen Elefanten im Raum, könnten wir schon, aber gerade im Zusammenhang, Corona, dieses Wort, dieses Unwort, eigentlich müsste Corona so ein Unwort werden, obwohl es natürlich leider noch da ist. Du hast schon angedeutet, das macht was mit eurem Umsatz, also ich glaube deutlich auch sogar. Wie seid ihr dann damit umgegangen, als es losging? Gerade als Mittelständler, glaube ich, ist es schon auch wirklich tricky, auch bei euch in der Branche. Wie habt ihr reagiert, als es im letzten Jahr losging, und wie arbeitet ihr heute mit diesem Corona-Thema?
Ich sehe jetzt mal davon ab, die ganzen Schutzmaßnahmen zu erklären, weil das versteht sich von selbst, dass wir uns dann natürlich relativ schnell an alle Vorgaben angepasst haben, die hier im Landkreis gelten. Schlussendlich ist es so, ich habe zum 1. Mai 2020 hier angefangen und bin im ersten harten Lockdown im April umgezogen. Und ich bin definitiv froh, dass ich hier nicht alleine entscheiden musste, wie damit umgegangen wird, sondern dass natürlich auch meine Mutter und mein Großonkel dabei waren und auch von ihrer Erfahrung zehren. Und ich muss sagen, die waren sehr ruhig im Umgang mit dieser Situation und haben das jetzt auch nicht als die größte Krise in der Firmengeschichte empfunden, weil so ein Unternehmen wie uns, das ist irgendwie, ich sag mal so, auch ein bisschen vintage, auf eine Art zeitlos, aber trotzdem mit Herkunft, aber auch immer wieder im Trend, muss man sagen. Und das heißt halt auch, dass sie schon große Erfolge, aber auch schon große Misserfolge erlebt haben und damit irgendwie auch nachhaltig aufgestellt sind. Und genau in diesem Zusammenhang würde ich halt auch den Umgang mit Corona beschreiben. Wir haben ein bisschen mehr als 100 Mitarbeiter, circa 120, und sind dadurch halt auch noch relativ flexibel, können relativ flexibel und schnell reagieren, weil wir halt auch kurze Entscheidungswege haben, und dadurch ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen, die Kostenstruktur an den Umsatz anzupassen und trotzdem nicht müde zu werden, auf der anderen Seite auch noch neue Kunden zu bemühen und die frei gewordene Kapazität zu nutzen, um längst überfällige, Prozessthemen, die so im Tagesgeschäft untergehen, auch nochmal anzugehen.
Ja, hat so einen Druck gegeben,
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, wir hätten es uns natürlich anders ausgesucht, wenn wir hätten können, aber auf der anderen Seite entstehen da doch auch immer irgendwie schöne Lücken, die man dann auch wohlwollend annehmen muss und dann halt auch schließen muss.
Ja, auf jeden Fall. Was hat das, kannst du ungefähr den, wenn du sagen kannst oder möchtest, wie viel Umsatz ihr verloren habt durch Corona? Kann man das ungefähr in Prozenten beziffern, aufs Jahr gerechnet?
Kann ich jetzt noch nicht abschließend sagen, aber in der Branche waren es zwischen 20% und 40%, und irgendwo in der Range werden wir uns auch befinden.
Ja. Krass, es ist ja auch so, dass so langsam diese Insolvenzwelle losrollt. Inwieweit betrifft das euren Markt, also den Druckmarkt? Was bekommst du damit?
Bei uns hat es auf jeden Fall, also hier in Süddeutschland gab es auf jeden Fall schon einige Insolvenzen oder auch, Geschäftsaufgaben, weil, wie beschrieben, ist das Marktumfeld vor Corona auch schon herausfordernd gewesen und hat mit den neuen Zusammenhängen und all dem, was uns halt auch voll trifft, sprich Messeabsagen, also keine Werbemittel auf den Messen und so weiter, direkt betroffen. Und ich glaube, es geht immer darum, wie die Kundenstruktur ist schlussendlich. Und es haben auch ein paar aufgegeben, die halt auch perspektivisch jetzt keine Verbesserung ihres Geschäfts mehr gesehen haben. Und es gab auch zwei oder drei große Insolvenzen in der Region. Also das hat sich auf jeden Fall schon einiges bewegt. Und da muss man sagen, bin ich schon froh, dass ich hier in einem schwäbischen, mittelständischen Familienunternehmen bin. Da wurde immer gut gewirtschaftet und somit
ist auch wichtig.
Ist es zwar für uns eine schwierige Situation, die natürlich auch Schwierigkeiten mit sich bringt, die Zukunft zu planen, aber jetzt keine existenzbedrohende
Situation. Ja, okay, das ist doch
Situation.
Das genau. hört sich schon mal gut an. Hast du so eine Daily Routine? Ich weiß ja, du machst ja manchmal was, um deinen körperlichen und geistigen Zustand zu optimieren. Machst du vielleicht Spoiler Saftkuren? Also wie bleibst du fit und frisch, um klare Entscheidungen treffen zu können? Was machst du? Liest du spezielle Bücher? Hast du Empfehlungen? Hörst du Lieder? Was macht Optimized Jesse?
Ach, ich glaube, die Führungskraft von heute und auch jeder Mensch ist irgendwie super widersprüchlich. Also ehrlicherweise, also vor Corona habe ich auf jeden Fall mich noch körperlich ertüchtigt, Sport gemacht, bin mindestens einmal die Woche Tennis spielen gegangen, aber aktuell ist es natürlich echt schwierig, sich unter den Umständen zu irgendwas aufzuraffen. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich mache jetzt dreimal die Woche ein PAM Home Workout oder irgendwelche anderen, oder würde ich jetzt laufen gehen oder so. Ja, ich weiß, dass du das machst. Ich nehme ja auch an dir ein Beispiel. Nee, also ehrlicherweise, damit kann ich jetzt nicht dienen. Man versucht halt so pseudomäßig, sich irgendwie ein bisschen mit der Situation zu arrangieren und so zu tun, als würde man seinem Körper was Gutes tun und eine dreitägige Saftkur einzuschieben. Aber am Ende ist es so, es ist von Widersprüchen geprägt, so wie mein gestriges Getränk zur Nacht, was ich dir auch erzählt habe.
Krasser Mix, das könnte man vielleicht nochmal sagen. Ich glaube, das funktioniert. Also das ist, ich fand's.
Ich kann dir das erzählen, wie es dazu gekommen ist. Also schlussendlich war es so, ich dachte, ich hatte so ein bisschen latenten Kopfschmerz und dachte, ich muss mir jetzt irgendwie was Gutes tun und ich versuche mich jetzt irgendwie ein bisschen zu entspannen. Ich nehme ein Bad und dann lege ich mich ins Bett und dann werde ich früh schlafen gehen und dann werde ich dazwischen, und jetzt kommt noch was zum Thema, wie hältst du dich fit, habe ich mir vorgenommen, ein Buch im Monat zu lesen, wo ich natürlich jetzt schon hinterherhänge, ist ja klar, weil ich natürlich da nicht konsequent hinterher bin. Und dann dachte ich so, ich mache mir jetzt einen Kamillentee und lege mich ins Bett und werde noch einen Podcast anmachen und dann ganz langsam einschlummern. Naja, dann hatte ich natürlich irgendwie, habe ich mich auch so ein bisschen in Rage gedacht, weil die aktuelle Situation natürlich auch für jeden persönlich seine Herausforderungen birgt. Und dann habe ich gedacht, ich hätte jetzt aber irgendwie auch noch Lust auf ein bisschen einen kleinen Absacker und habe mir dann noch einen Averna geholt und fand mich dann in der Situation wieder, dass ich dann Kamillentee und einen Averna auf meinem Nachttisch stehen hatte und dachte nur, naja nun, so viel zum Thema, die Führungskraft von heute ist halt einfach widersprüchlich.
Du, voll. Und ich muss sagen, so die Inspo zu einer Saftkur, auch ich habe mir da ein Beispiel genommen, habe bei einem Anbieter in Deutschland das geordert. Und ja, also ich bin auch da mal gespannt und ich finde es auch echt so interessant. Ich glaube generell mit diesen Vorsätzen ist 2021 nicht so krass wie letztes Jahr. Also auch im Umkreis gefühlt ist es weniger von diesem, wir machen jetzt x Bücher im Monat, dreimal laufen gehen und Yoga und so. Es gibt auch ein Fun Fact, letztes Jahr habe ich am Anfang des Jahres auch das volle Programm geschoben, auch natürlich, Spoiler, nicht eingehalten. Und zwar, ich habe bei einer Yoga-App habe ich mir gedacht, hey komm, die haben gerade ein Sonderangebot zum Jahresstart, nimmst du mal Jahresabo, check. Workout-App, Jahresangebot, auch noch so richtig offensichtlich in den ersten Januartagen, check. Und um auf die Yoga-App zu kommen, rate mal, wie oft ich Yoga gemacht habe seitdem.
Einmal. Oder nullmal?
Nee. Ja, genau, nullmal. Und ich bin darauf gekommen, ich musste auch so lachen, weil gestern kam irgendwie, oder die Tage jetzt kam so eine Benachrichtigung, ihr Abo läuft ab von der App, also auf dem iPhone. Und da habe ich gedacht, okay, wow, was für ein krasses Marketingopfer. Und auch mit den Büchern, Ich finde aber auch so auf Instagram hat dieses ein bisschen abgenommen, so von diesem Selbstoptimieren. Aber es gibt schon noch echt viele Leute, die krass da auf diesem Zug aufspringen und dieses Selbstoptimieren und lesen und meditieren und dies und das. Ich bewundere das auf eine Art, aber ich finde es auch auf einer anderen Art echt schräg, weil das ist, ich weiß nicht, wie realistisch das ist.
Ich glaube, man sollte ein bisschen ehrlicher zu sich selbst sein und mit diesen Widersprüchen einfach leben. Ich meine, der Vorsatz an sich oder das Ziel ist ja ein hehres, dass man sagt, ich möchte jetzt ein bisschen mehr Yoga machen und mich jetzt irgendwie was mit meinem Körper was Gutes tun. Und wenn wir es jetzt mal auf die Arbeitswelt übertragen, ist es ja auch so, dass wir einfach in Widersprüchen leben und dass diese reine Lehre auch überhaupt gar nicht mehr so richtig tragbar ist, weil ich meine, natürlich wünschen wir uns alle klare Hierarchien, aber trotzdem eine große Handlungsfreiheit für Teams und der Kostendruck wird immer höher, aber die Kreativität und auch die Beratungsintensität soll steigen. Ja. Man soll Rituale pflegen, damit sich die Mitarbeiter in eine Struktur einfügen können. Auf der anderen Seite möchte man aber auch Innovation und kreatives Denken und Freiraum fördern und irgendwie eine angstfreie Mitarbeiterbindung auf die Beine stellen, aber dennoch ein ehrliches Feedback geben. Und ich glaube, man muss einfach in diesem Bewusstsein leben, dass man einfach mit den Widersprüchen gemeinsam lebt und es auch gar nicht in Frage stellt und es einfach in Ordnung ist. Und dann macht man sich halt einen Kamillentee und trinkt dazu eine Averna.
Ja, auf jeden Fall. Das habe ich auch. Und ich habe auch mal, ich finde das Jahr jetzt, es ist alles so weird. Und ich muss ganz kurz einschieben. Ich habe dir doch vorhin erzählt, dass ich eine Interviewanfrage, eine Podcast-Anfrage an Johannes Strate geschickt habe. Und jetzt gerade parallel kam leider die Absage.
Oh nein.
Heute am 13.01. Ja doch, aber ich soll mich im Sommer nochmal melden.
Mach ich auch.
Johannes,
mal so.
Johannes, falls du das hörst. Ich melde mich nochmal. Ich lasse da nicht locker.
Mhm. Vielleicht sollte ich mal anrufen und für dich akquirieren, Tim. Was sagst du?
Ja, mach das mal. Ja, auf jeden Fall. Und dann, das finde ich gut. Dann, also.
Muss einfach, du siehst doch, weißt du, man muss auch die Widersprüchlichkeit leben und das Beste aus beiden Welten verknüpfen.
Ja, das finde ich auch gut. Also, Johannes, du weißt, wenn die Jessica von Wahldruck dich anruft, unter dem Deckmantel der fürs nächste Album etwas zu drucken, dann be aware.
Sei dabei.
Auf Sales Skills.
Yeah.
Ja, genau. sei dabei und gönn dir ein kleines Gespräch. Nein, aber das sind halt so Sachen, ne? Auch für diese Interviewanfragen, da mit den Absagen leben und dann sagen, hey, give it another try. Oder wie Martin Limberg sagt, nein, noch ein Impuls notwendig. Also auch da, immer dranbleiben als Salesmaschine. Immer locker, nee, nicht locker, immer dranbleiben. Locker bleiben, genau.
Locker bleiben und trotzdem dranbleiben. Ja, aber ich meine, das ist halt nur mein Leben und das gehört dazu. Und
ja,
dann hat man
auf
jeden Fall auch wieder Raum und Energie für Neues. Und ich sage auch immer, solange der Gesamtmarkt größer ist als das, was wir produzieren können, darf es mir auf jeden Fall nicht langweilig werden. Und solange es noch mehr Interviewpartner auf diesem Planeten gibt, als das, was du abarbeiten kannst, Tim, würde ich sagen, lass dich nicht entmutigen.
Nee, bleib dran, bleib hartnäckig.
Ja, genau.
Das mache ich auf jeden Fall. Jetzt hatte ich gerade noch eine sehr, sehr gute Frage, wie ich finde. Ich finde generell ja alle meine Fragen völlig großartig. Was wünschst du dir denn für 2021? Also wenn wir mal im Positiven bleiben, du wünschst dir schon mal Spoiler natürlich, dass Johannes
Strate endlich in deinen Podcast kommt,
endlich hier im Podcast kommt. Aber was wünschst du dir persönlich für 2021? Positive things.
Oh, was wünsche ich mir persönlich? Also schlussendlich wünsche ich mir auf jeden Fall, dass wir alle gesund durch dieses Jahr kommen und dass wir so gut wie möglich, auch ohne große wirtschaftliche Schäden, irgendwann wieder klar sehen können. Und dann hoffe ich, dass wir alle noch genug Mut und Elan haben, um die Dinge anzupacken, die wir uns eigentlich für 2020 schon vorgenommen haben. Und dann nochmal vielleicht mit ein bisschen mehr Erfahrung und Weitblick und ein bisschen Milde uns selbst gegenüber nochmal angehen. Und Ich weiß nicht. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich wünsche mir Normalität zurück, dann würde ich auch lügen. Aber ich glaube, wir müssen einfach offen bleiben und uns irgendwie und uns trotzdem hinterfragen und mit einem klaren Blick die Gelegenheiten, die sich auftun, am Schopf ergreifen.
Ja, das finde ich auch gut und ich bin auch mal gespannt. Also gerade nach 2020 habe ich gar keine Erwartung. Also, ganz
ja, ich wollte gerade sagen, was wünschst du dir denn für 2021?
Oh, also natürlich auch so, also klar ist natürlich, ne, Gesundheit, das ist glaube ich super wichtig. Gerade auch, ich finde, dass es echt tricky ist. Ich sag einfach mal so, dass alle, die einem lieb und teuer sind, nee, generell, dass alle irgendwie für sich besser aus 2021 rausgehen,
als sie reingegangen sind.
Als sie reingegangen sind. Ja. Und vielleicht auch mal die ein oder andere Saftkur machen. Also, aber ansonsten sehe ich da außer Gesundheit und wirtschaftlichem Erfolg. Das ist natürlich auch immer echt so ein Ding, weil, ne, das hört sich auch immer echt so ein bisschen doof an für den einen oder die andere. Immer dieses Wirtschaft etc. Das ist natürlich auch so, dass man als, also ich weiß nicht, wie euch das geht. Und wir hatten eigentlich gesagt, wir wollen ja nicht über Politik reden, aber einen kleinen Schlenzer zu machen. Das ist natürlich auch immer so ein kleiner Schlenz, auch immer so ein zweischneidiges Schwert, gerade wenn man einmal so als Privatperson die Politik verfolgt und dann irgendwie als Unternehmer. Da schlagen schon so zwei Herzen in der Brust, denn natürlich hat man auf der einen Seite die Sachen, die den Menschen helfen und dann, oder die Menschen, also auch so Privatpersonen unterstützen und dann eben auch Unternehmerinnen und Unternehmer, da irgendwie, dass das vielleicht klarer wird und auch in diesem Jahr Bundestagswahl, ich bin wirklich mal gespannt, also das ist, aber da wollen wir nicht zu tief einsteigen. Es sei denn, du möchtest da noch was. Du möchtest noch was zu sagen? Nein, das nehmen wir natürlich.
Also ja, grundsätzlich, wie du schon sagst, da schlagen schon zwei Herzen in unserer Brust in dem Zusammenhang. Aber man darf ja auch nicht vergessen, dass hier ja auch Menschen arbeiten und schlussendlich jeder von uns ja auch eine Privatperson ist. Also und ja. In einem Familienunternehmen ist das, glaube ich, noch ausgeprägter und ist ja auch schön, dass es so ausgeprägt ist, dass man schon natürlich daran interessiert ist, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen und dass es allen gut geht und dass sie natürlich auch privat in einem privat gefestigten Umfeld unterwegs sind und dass man dann halt auch sein Möglichstes tut, um diese ganze Situation halt auch so gut wie möglich abzufangen, weil man darf halt nicht vergessen, dass man auch ziemlich viel Zeit am Arbeitsplatz verbringt und dass es auch ein Stück weit die Identität eines Menschen mit prägt. Und wenn man einen da jetzt irgendwie, keine Ahnung, monatelang in Kurzarbeit schickt, dann geht da auch halt ein Stück Identität verloren. Zumindest zeitweise. Und das sollte man, glaube ich, nicht unterschätzen.
Nee, das stimmt. Das stimmt. Aber gut, das waren doch schon mal sehr spannende Eindrücke. Eigentlich hatten wir ja auch vor, so eine kleine Podcast-Production über euch zu machen, also ne, wie es ist im Familienunternehmen und auch mit deinen Geschäftsführungskollegen, ergo deiner Familie auch zu sprechen, weil ich das als Reportage ganz spannend fand. Aber dann kam halt Corona. Aber aufgehoben ist ja, nee, aufgeschoben. Ich wollte so einen klugen Satz sagen. Ja, aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Das ist auf jeden Fall interessant, auch da in das Thema zu gehen. Ich habe noch zwei Fragen an dich oder zwei Bitten. Und zwar, ich weiß nicht genau jetzt, wo Johannes Strate abgesagt hat. Ich weiß leider nicht, ob der Podcast weitergeht. Aber wenn es noch einen nächsten Gast gibt, sei es eine exponierte Persönlichkeit oder aber irgendwer anders. Welche Frage, ohne zu wissen, wer es ist, welche Frage hast du an diese Person für 2021?
Ich glaube, weil 2020 so das Jahr war, in dem wir alle irgendwie versucht haben, uns neu zu erfinden und auch lustige neue Hobbys uns angeeignet haben oder uns gesucht haben, so wie du zum Beispiel, das erzählt hast, dass du jetzt ein bisschen Gitarre lernst, möchte ich gerne wissen.
Ja, was, also sie steht da.
Ja, genau. Möchte ich gerne wissen, was hast du letztes Jahr zum ersten Mal gemacht?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin mal gespannt, wer der nächste Gast, Klammer auf, M/W/D, Klammer zu, ist, um da auch drin zu bleiben, weil ich weiß jetzt nicht, ganz ehrlich, was ist, gibt es eine weibliche Form von Gast?
Gästin? Keine Ahnung.
Die Gästin.
Daddy das
aber
Gast.
Um da eben auch. Ja, genau. Und dann, es gibt auch seit gestern konkret die Was darf sein Playlist auf Spotify. Und du darfst mir gerne verraten, welcher Song von Jessica Wahl. Also nicht von dir selber. Wobei kann ja auch sein, dass du selber mal Songs gemacht hast und die irgendwo auf Spotify fliegen. Ja, leider nicht. Bei dem Thema Song, das ist natürlich auch nicht immer so einfach. Da schwert natürlich vieles rum. Backstreet Boys, NSYNC, etc. natürlich bis heute auch noch Revolverheld. Wer ist denn dein, welchen Song darf ich denn auf die Was darf sein Playlist hauen?
Na, damit ich mich jetzt nicht mit den No Angels blamieren muss.
Broses ging auch.
Oder Broses, oder wie hießen die nochmal? Preluders.
Do you know what it feels like? Oh, ich könnte mal, ja, gute Idee.
Genau, okay, ja.
Sorry, ich schweife ab, ja.
Gleich nochmal eine Inspiration. Würde ich einen Künstler empfehlen, du darfst ja auch ein Lied aussuchen, Tim, den ich auf einer Magazin-Release-Party in Berlin kennengelernt habe, letztes Jahr, als man noch Menschen treffen konnte. Und der heißt Michael Nickel und der spielt Piano. Und du darfst dir ein Lied aussuchen. Ich schmeiß den Ball zurück in deinen Garten.
Okay, wow, das war schön. Ja, dann nehme ich den Ball mal auf und schau mal. Ich suche mir einfach ein Lied aus.
Genau.
Und dieses Lied kommt dann in die Shownotes und wird euch begleiten. Ich habe auch schon ein Lied draufgepackt, aber ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ja, auf jeden Fall.
Das von ist Broses oder von dem Backstreet Boys?
Nee, vielleicht auch. Ich finde eigentlich Broses, ich fand Broses irgendwie immer viel besser als die No Angels.
Echt?
Und ich habe damals.
Nur weil
ich
du
weiß
ein Junge
noch ganz
bist,
genau.
Ey.
Nee, überhaupt nicht. Ich fand den Stil einfach besser. Und es war so, ich weiß nicht genau, 2002 und ich hatte mir, ich glaube, auf dem CD-Player die Songs runtergeladen, wie man das halt so gemacht hat, über die einschlägigen Plattformen, auf CD gebrannt und ich war damals in der 9. Klasse und ich musste ein Praktikum machen. Und ich habe mein Praktikum gemacht im nicht mehr existierenden Marinefliegergeschwader 5 in Kiel-Holtenau. Und ich habe morgens, weil ich immer früh da sein musste, habe ich Broses gehört und auch das ganze Album durch. Und ich war, ganz ehrlich, ein riesen Broses-Fan. Und damals hatte ich auch so eine Flamme, die ich ganz toll fand. Der habe ich auch richtig albern, der habe ich dann auch das Album gebrannt und zu ihr nach Hause gebracht, bin mit Bussen super weit gefahren. Richtig, also da habe ich alles gegeben.
Damit sie auf ihrem Discman hören kann. Und dann hat sie nur einen Walkman-Mann und dann hast du echt verkackt, ne?
Nee, wir haben ja abgesprochen vorher per CD. Ach so. Und auch noch ganz lustig, wie das abgelaufen ist. Wir hatten uns da länger nicht gesehen. Ich meine, 2002, da war ich 14, 15, weiß nicht genau. Ich weiß, 15. Und bin dann irgendwie im Bus dahin gefahren. Dann bin ich ausgestiegen. Wir haben uns die CD in der Bushaltestelle gegeben. Da kam schon der Bus zurück nach Kiel rein. Und ich bin wieder Bus gestiegen und weg.
Das war auf jeden Fall, heutzutage würde sich keiner wundern bei so einer kontaktlosen Übergabe.
Das war auf jeden Fall, aber nee, und Broses und daher auch, es gibt ja von dieses Lied Do You und dann noch irgendwie noch ein anderes.
Mir fällt nur dieses eine ein, leider auch, aber
welches
also,
denn?
Ja, dieses Do You.
Auch nur Do You?
Ja.
Weißt du was, wir haben auch noch Broses Do You auf die Playlist, einfach weil das jetzt so ein bisschen
weil's jetzt auch
unser
der Vibe
Gespräch
ist.
Mitprägt.
Ja, genau.
Es ist auch der Do You und das ist auch so ein Call to Action und so.
Auf jeden
Fall. Ich fand es echt schön. Und
wir beide als Vertriebler ein Call to Action Song auf die Playlist. Ich meine, was kann es Besseres geben?
Du, was meinst du? Ist es möglich, dass ich vielleicht die Broses Combo gemeinsam zu einem Interview bekomme? Zu einem Gespräch?
Definitiv.
Ja. Wie hießen denn die Mitglieder nochmal? Ich weiß gar nicht mehr.
Ich weiß nicht mal, ich kann mich nicht mal mehr an einen Namen erinnern. Aber
doch,
mir wird es bei den No Angels auch wirklich schwer fallen. Oh.
Wirklich? Nee,
ja.
Lucy.
Hier, wie hieß
Jessica. Jessica!
Ja, genau, Jessica, genau, deswegen weiß ich.
Die ist jetzt irgendwie Radio.
Und die hieß ja auch Wals mit, mit S noch, so wie ich, nur mit S.
Ey, that's Destiny, your Destiny's
ja,
Child.
Das ist mein Destiny.
Arm, Bogen gespannt zu Beyoncé Knowles. Beyoncé anfragen, ganz bodenständig, jawohl.
Ja.
Mensch, läuft
oder
da hier
Kanye
mit uns.
Einfach. Ja. Ja, auf jeden
ja.
Fall. Ich meine, Tim,
ja.
Sky's the limit, wie ja. du immer so schön sagst, ne?
Ja, genau, the sky is the limit and far beyond.
Oder halt,
schön. Also.
Oder halt das Management von Johannes Strat.
Ja, das muss ich heute erstmal verkraften. Aber ich schicke den Link zum Management, dann vielleicht ist es ja. Ich habe jetzt so auf den Namen gedroppt, um im Sales und Marketing zu bleiben. Viele Touchpoints geschaffen im eigentlichen Touchpoint, mhm. Meta-Ebene, you know.
Im Touchpoint
dann,
drin.
Okay.
Auf
ja,
dem Touchpoint
ich auf jeden Fall
drauf.
Jetzt an, auf dem, im Touchpoint drinne gewesen. Und okay, wow, das war wirklich geistreich. Geistreich jetzt, aber das muss ja auch mal sein. Und so viel Business Talk oder wie so ein B-Talk, da kann man das auch mal machen. Jessica, wir haben einen Song. Wir haben die Frage an den nächsten Gast. Ich bin für mich wunschlos glücklich, ehrlich gesagt.
Ah, das ist schön, guck mal. Das ist im Vertrieb ja. doch auch das allergrößte Ziel, oder nicht? Dass man sein Gegenüber ja. wunschlos glücklich macht. Jetzt müsste ich noch ja. einen Bedarf bei dir wecken eigentlich. Damit man
ja,
das schlussendlich spannt. Aber mit der Saftkur haben wir da ja auch schon Bedarf geweckt. Also
du,
ich glaube, wir haben alle Punkte abgehakt für heute.
Du, und noch was dazu. Ich habe natürlich in dem Hashtag Inspo der Saftkur nicht nur die Saftkur geordert. Nein, ich habe auch Ingwer-Shots geordert.
Oh mein Gott.
Ich liebe Ingwer.
Stark. Es wird ein neuer Mensch aus dir werden. Es wird dich reich, berühmt, gesund, glücklich, durchtrainiert.
Vielleicht finde ich so zu mir selber, dass ich, wenn Corona over ist oder man sich sehen darf, vielleicht schwebe ich dir dann auch so entgegen und habe so eine Aura. Und du sagst so, wow!
Ja, das ist ja auf jeden Fall schön. Also ich freue mich drauf.
Ja,
bin gespannt.
Ich ja, ganz, ganz, ganz bodenständig. Mit diesen ganz bodenständigen Äußerungen entlassen wir euch jetzt. Es war mir eine große Freude, Jessica. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du dabei warst.
Mir hat auch Spaß gemacht.
Und,
vielen Dank.
Na gerne. Und dann sage ich mal, gut Druck. Sagt man das immer euch in der
Wow. Ich würde es vielleicht jetzt neu aufnehmen.
Ja, oder ich schneide das raus. Mal gucken. Also, wir fangen mal an. Jessica, es war mir eine Freude. Ich finde das ganz toll. Es war, wir haben auch einen tollen Bogen gespannt vom Business zum Private. Ist doch alles herrlich. Und jetzt wissen alle Bescheid. Und toll. Ich danke dir sehr.
Vielen Dank auch.
Tschüss.
Tschüss.
Du willst noch mehr Infos rund um die Gäste und Timmys Podcast? Schreib uns dein Feedback und deine Wünsche als Bewertung bei Apple Podcasts oder per Mail an kontakt@verbaloo.de mit dem Betreff Was darf's sein?